Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie zuhören. 180 Menschen kamen bei der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli 2021 ums Leben. Tausende Häuser wurden zerstört, Brücken und Straßen verschwanden in Kratern. Es war die schlimmste Hochwasserkatastrophe der Nachkriegsgeschichte.
Im selben Moment kommt eine riesen Teerplatte, haut in das Haus und das ganze Haus mit weg. Man steht nur hier und kann nur fassungslos mitzugucken, was da gerade passiert.
Das ist ein katastrophales Versagen. Ich würde sagen, ein Systemversagen. Und die Verantwortung tragen die staatlichen Institutionen. Trägt auch die Politik.
Es berührt mich immer noch aufs Innerste, wenn ich sehe, welches Leid die Menschen dort erlitten haben.
Betroffene und Politiker in einer Doku vom SWR. Nach der Flut versprachen Politikerinnen wie Malu Dreyer beim Wiederaufbau auf besseren Hochwasserschutz zu achten. Tatsächlich wird dort alles fast genauso wieder aufgebaut wie vorher. Ein Problem, weil ja klar ist, solche Katastrophen werden sich wegen des Klimawandels häufen und wohl eher noch schlimmer ausfallen. Und das führt zur Frage unserer heutigen Streitkultur. Lernen wir aus Katastrophen? Diskutieren möchte ich das Ganze mit Cornelia Weigand. Zum Zeitpunkt der Flut war sie Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr und ist nun Landrätin des Kreises Ahrweiler. Und mit Martin Voss, er leitet die Krisen- und Katastrophenforschungsstelle an der FU Berlin. Frau Weigand, lernen wir aus Katastrophen?
Ich hoffe, wir lernen aus Katastrophen. Wichtig sind da verschiedene Aspekte. Das eine ist natürlich das persönliche Lernen, dass die Menschen, die in einer solchen Region leben, für sich lernen. Aber wichtig ist vor allem, dass wir zum einen in den Katastrophenschutz reingucken und den verändern, denn der war nicht suffizient. Mit dem Klimawandel kriegen wir immer mehr große Katastrophen, die auch flächend regionsübergreifend sind. Und wir brauchen da auch von Landes- und Bundesseite viel mehr Professionalität. Ich glaube, da tut sich einiges. Wir müssen auch lernen, die Naturräume mit anderen Augen zu sehen, in denen die Dörfer und die Städte liegen, in Tälern, an Flüssen, vielleicht auf Bergkuppen, wo auch der ein oder andere Orkan oder Tornado längst kommen kann. Wir müssen verstehen, dass wir nicht nur ein Worst-Case-Szenario uns ausdenken, weil das ist unsere Fantasie und das, was uns passiert ist, hat unsere Fantasie überstiegen, sondern wir müssen wirklich dahin kommen, solche Strukturen auch proaktiv überdenken zu können. Und nicht ein bisschen, das ist unsere Hoffnung, lernen wir daraus. Wichtig ist, wo wir auch daraus lernen müssen, wenn wir nach einer Katastrophe, die passiert ist, wieder aufbauen oder eben auch vorher uns schon fit machen, dass wir nicht das wieder aufbauen, was war, was nicht suffizient war, sondern dass wir nach vorne gerichtet in die Zukunft resilient, nachhaltig aufbauen, um für das nächste Ereignis, was im Zweifelsfall kommen wird, wir hoffen immer nicht in der Stärke bei uns, aber was kommen wird irgendwo in Deutschland, dass wir dann besser aufgestellt sind, als wir es in der Vergangenheit waren oder vielleicht in der Gegenwart sind.
Herr Voss, was sagen Sie? Lernen wir aus Katastrophen?
Auch von mir ein Jein. Wenn ich Frau Weigand richtig verstanden habe, dann bin ich ganz bei ihr. Wir lernen immer im Kleinen. Wir lernen konkret im Alltag aus jeder kleinen Handlung etwas, ja, und ziehen daraus unsere Schlüsse. Die sind oft nur für uns individuell richtig, müssen nicht unbedingt für andere auch so gelten. Aber wer an die Herdplatte einmal eingefasst hat, weiß in der Regel, dass es heiß ist, lasse ich lieber sein. Gibt aber andere Erfahrungen, die wir eben nur individuell machen, die speichern wir ab und sagen, oh, hier oder da, nächstes Mal anders oder besser oder gar nicht mehr oder so. Das muss aber eben nicht unbedingt für die breitere Gesellschaft um einen herum so auch gelten. Das, was wir lernen, verdinglicht sich sozusagen, stabilisiert sich, wird institutionalisiert, wie der Sozialwissenschaftler dann sagt. Wir schaffen uns selber Regeln, die dann auch für größere Kollektive gelten sollen und schaffen uns eben Institutionen, die dafür sorgen, dass dieses gelernte Regelwissen auch weiter tradiert wird, dass sich auch die nächste Generation im Zweifel noch daran erinnert, dass da schon mal Fehler passiert sind und deshalb man zu besseren Antworten gefunden hat. Die sollen erinnert werden. So in dieser Gemengelage, glaube ich, muss man die Frage beantworten, lernen wir aus Katastrophen im Kleinen, im Konkreten immer? der vor Ort etwas solches erlebt hat, erinnert das und zieht daraus Schlüsse. Vor Ort passiert auch institutionell etwas, dass man da Regelungen verändert und adaptiert. Die Frage für mich ist aber dann eben mit dem Blick auf die Nachhaltigkeit, mit dem Blick auf Skaleneffekte, wie wir sagen, also grundlegende Veränderungen in der Gefährdungslage, die wir so aus der jüngeren Vergangenheit vielleicht gar nicht kannten, lernen wir dort auch adäquat. Also wir sind ganz gut darin, sozusagen partiell zu verändern, zu verbessern, zu optimieren. Aber dann kommt eine Lage, die ist ganz anderer Art und dann greift eben unser erlerntes Regelwissen so nicht gleichermaßen. Die Frage ist also dann, sind wir auch da auf dem guten Weg, für solche grundlegenden Veränderungen uns besser zu wappnen? Und da habe ich meine größten Zweifel.
Dann lassen wir uns doch mal erstmal konkret auf die Situation im Ahrtal schauen. Das Land Rheinland-Pfalz hat nach der Flut Bereiche ausgewiesen, an denen nicht mehr gebaut werden darf. Diesen sogenannten besonderen Gefährdungsbereich hat man das genannt. Jetzt gibt es Bürger, die ihre Häuser genau an diesen Rand des Bereichs gebaut haben. Frau Weigand, wie erklären Sie sich das?
Da gibt es, glaube ich, einen ganzen Satz an Erklärungen zu. Das sind oft kleinere Ortschaften, Dörfer in einem steilen, relativ engen Tal. Das heißt, es gibt drumherum keine Ausweichflächen und das ist der private Besitz, das, was die Menschen haben, dort, wo sie wieder aufbauen können. Und das ist dann schlussendlich die Macht des Faktischen. Und natürlich ist das Ziel dann für die Menschen, so wieder aufzubauen, dass sie im Falle eines nächsten Hochwassers nicht mehr so viele materielle Schäden bekommen. Und ich sage jetzt nur materielle Schäden, weil wir dann natürlich mit der Hoffnung verbunden ist, erst recht keine Schäden, keine an Leib und Leben, keine Verletzungen, keine Verluste an Menschenleben. Und der Teil schwingt natürlich mit. Viele planen dann nochmal anders. Das Kellergeschoss wird höher. Das Erdgeschoss kommt deutlich weiter über den Boden raus, sodass man für normalere Hochwässer deutlich besser gerüstet ist. Wir hatten ja 2016 in Altenahr 3,71 Meter. Das haben viele mitbekommen. Das war damals das höchste Hochwasser seit 100 Jahren. Das hat sich dann schnell nochmal geändert. Aber das ist zum Beispiel eine Marke, wo die Leute dann schauen, dass sie das ganz schadlos überstehen können mit dem Gebäude, was sie da errichten. Und ansonsten ist das zum Teil im Zweifelsfall eine Wette auf die Zukunft. Natürlich sind wir auch dabei, im Bereich der Gewässerwiederherstellung dem Fluss mehr Raum zu geben, Retentionsraum zu schaffen, den Abfluss innerhalb der Ortslagen auch möglichst schadlos zu ermöglichen. Wir arbeiten an einem überörtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept, das das komplette Einzugsgebiet der A, also 900 Quadratkilometer, mit überplant, wo auch natürlich wir uns signifikante Effekte erhoffen. Und in der Kombination sagen viele Menschen, ja, da kann ich wieder bauen, weil da habe ich einen Baugrund, da habe ich die Möglichkeit zu bauen. Dafür bekomme ich die Unterstützung an dieser Stelle. Woanders einen neuen Baugrund zu finden und finanzielle Unterstützung zu bekommen, ist alles andere als trivial. Und das ist diese Gemengelage. Vielleicht würde sich manch einer anders entscheiden. Manche würden auch mit einer Wahlfreiheit trotzdem sagen, ich gehe dahin zurück. Weil unsere Dörfer, ganz oft wohnen die Menschen, die Familien seit Generationen hier. Man kennt sich, man liebt die Nachbarschaft. Und auch das, zurückzukommen in ein Zuhause, in eine Heimat, ist für viele ein wichtiger Aspekt. Sie sagen, dass ich gehe dieses Wagnis ein mit den zusätzlichen Möglichkeiten und Sicherheiten, die mir der Aufbau bietet.
Herr Voss, wenn Sie von außen darauf schauen, erkennen Sie konkret beim dortigen Wiederaufbau, dass man gelernt hat aus dem, was da passiert ist?
Ja, genauso wie es Wiegand gerade ja beschreibt. Also es ist immer eine dichte Gemengelage an unterschiedlichen Einflüssen, die da zum Tragen kommen, warum sich Menschen dann doch nah dran an der Gefährdungsstelle wieder niederlassen und eben nicht alle weichen. Das sind Traditionen, das sind Werte, Normen, Interessen, individuelle Risikobewertungen, die eben vor dem eigenen biografischen Hintergrund erfolgen. Ich bin 75 Jahre alt, ja, dann baue ich selbstverständlich hier eben mein Häusle so wieder zurecht, wie es irgendwie geht. Nicht selbstverständlich, aber das leuchtet eben dann ein, dass man da sagt, jetzt nochmal ganz woanders, ganz neu anzufangen. Das ist ganz was anderes, als wenn man mit 25 vor dieser Frage steht. Also es ist immer bei jedem Ereignis so eine Gemengelage, die da zusammenkommt. Jeder Fall ist deshalb so konkret und so speziell. Und da denn zu sagen, generell lernen wir daraus. Ja, die einzelnen Akteure lernen eben für ihre jeweilige Lebenssituation da etwas heraus. Auch die politischen Akteure vor Ort ziehen daraus ihre Schlüsse, passen was an. Da spielen letztlich auch die Wählerstimmen natürlich eine Rolle. Aber auch ökonomische Interessen, die Einkommenslage der Kommune, wie auch immer. Alles das kommt zusammen. Da wird im Konkreten jeweils gelernt. Die Frage ist nur, was ist im Gesamtbild? Wenn man ein bisschen rauszoomt, dann kommt irgendwo, ja, man macht auch gewässertechnisch vielleicht einige Anpassungen und irgendwo im Flussoberlauf kommt jemand auf die Idee und baut in einer nicht als gefährdet ausgewiesenen Stelle ein Chemiewerk hin, das dann eben doch einmal aus irgendeinem Grunde mit affiziert wird und das führt letztlich zu einem größeren Schaden für die gesamte Region als alles das, was man vorher an Lernen sozusagen an Schlüssen gezogen hätte, um das große katastrophale Ereignis zu vermeiden. Das sind so Skaleneffekte und die mit in den Blick zu nehmen, das ist die eigentliche Herausforderung, die ich da sehe.
Also diejenigen, die auf Landes-, auf bundespolitischer Ebene dort agieren müssten, dort neue Regelungen treffen und das passiert nicht aus Ihrer Sicht.
Naja, es ist ja eben die Frage, wie bringen wir so die sehr unterschiedlichen Interessen und Perspektiven der Ebenen auf einen gemeinsamen Nenner. Ja, das ist die eigentliche Kunst. Wir vermeiden ja auch im Alltag nicht jedes Risiko vollkommen absolut. Wir begeben uns in den Straßenverkehr und wissen, dass da jährlich mehr Menschen zu Tode kommen als bei Weitem natürlich so ein Ereignis wie dem Juli 2021. Das ist, lässt sich nicht einfach sozusagen eins zu eins einander gegenüberstellen. Wir bewerten eben auch solche Folgen sehr unterschiedlich. Auch das gehört mit dazu, dass man erst einmal mal aber relativ oder relational das bewertet und sagt, naja, wir wollen eigentlich auch nicht alles tun, um jeden Schaden zu vermeiden, weil das auch enorm viel kostet, weil es unsere Lebensqualität stark beeinträchtigt. Also wir müssen irgendwie so einen gemeinsamen Nenner finden, auf den wir uns einlassen, wo wir sagen, so viel Schaden wollen wir vermeiden, so viel darf es uns kosten und das nehmen wir sonst wie als Folgen eben dafür in Kauf. Und das ist die eigentliche Kunst in einer sehr heterogenen, sich dynamisch entwickelnden Gesellschaft, da immer wieder so eine Art Friedensniveau zu finden.
Frau Wagern, wie sehen Sie das? Hat das Land Rheinland-Pfalz, hat der Bund gelernt aus dem, was dort passiert ist und die richtigen Schlüsse daraus gezogen?
Das ein oder andere ist passiert, glaube ich, auch an guten Schlüssen. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, Thema Katastrophenschutz wird auf allen Ebenen neu aufgestellt. Auf der Landesebene hier in Rheinland-Pfalz, aber das ist auch nicht das einzige Bundesland. Auch der Bund guckt noch einmal ganz anders hin. Es entstehen auch übergeordnete Strukturen in der großen Hoffnung, dass wenn eine nächste größere Katastrophe passiert, die sich ja interessanterweise nicht an regionale Grenzen hält, sei es die Grenze eines Landkreises, sei es die Grenze eines Bundeslandes, dass dann Hilfe auf den Weg gebracht werden kann und auch sehr schnell und sehr zielgerichtet, ohne dass die zerstörte Region aktiv laut schreien muss, dass es denn ankommt. Und das ist immer noch ein spezielles Thema. Bei uns hat man auch laut geschrien. Was wir uns, glaube ich, klar machen müssen, es wird zunehmend aufgrund des voranschreitenden Klimawandels auch immer mehr Katastrophen aus der Richtung geben. Es mag auch noch andere Sachen geben, die darüber nicht beeinflusst sind, aber sei es Thema Dürren und Waldbrände, sei es das Thema Starkregenereignisse mit entsprechend verheerenden Fluten, all das ist im Petto. Und wir müssen uns da auch klar machen, es wird immer wieder einen Aufbau geben müssen von zerstörten Regionen. Wir können nicht überall, wo schon etwas passiert ist, die Fläche räumen. Das wird nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig, dass es leichter wird, in die Zukunft zu schauen beim Aufbau und das zu machen, was zumindest in jetziger Planungsstand für die Zukunft sinnvoll ist. Sinnvoll im Bereich Resilienz, sinnvoll im Bereich Nachhaltigkeit. Wir müssen eine Transformation der Gesellschaft parallel ja hinbekommen, um den Klimawandel auch nur ansatzweise in Schach zu halten. Und eben sind auch generationengerecht ist und eben nicht zu schauen, dass wir einfach schnell eins zu eins wieder aufbauen und dann bei dem nächsten Ereignis wieder ähnlich stark getroffen werden. Und ich glaube, da haben wir noch Potenzial auf Landes- und auch auf Bundesebene, das nochmal ganz anders zu ermöglichen und aufzustellen. Das lernt man im Moment, glaube ich, bei uns ganz gut.
würde ich gerne das Stichwort der Transformation der Gesellschaft aufgreifen, wenn ich darf. Denn der Fokus dessen, was wir die letzten 2 Jahre eben gelernt haben, war doch maßgeblich in dieses extreme Niederschlagsereignis und das drumherum. Ja, wenn Frau Weigand weitet das jetzt aus in Richtung Klimawandel, was wir sonst noch alles zu befürchten haben. Aber wir haben eben auch eine radikale Transformation der Gesellschaft als solche. Wir haben die Lage in der Ukraine, wir haben Geflüchtete und eine sich zuspitzende Stimmungslage in der Gesellschaft. Wir haben eine enorme Inflation, die den sozialen Frieden nachhaltig gefährdet. Wir haben ein Wegbrechen ganzer Regionen in Deutschland, die sich politisch eben nicht mehr wirklich voll identifizieren mit der offenen demokratischen Grundordnung. Alles das muss man zusammen sehen und vor dem Hintergrund dann die Frage stellen, ziehen wir wirklich die richtigen Schlüsse auf den unterschiedlichen Ebenen? Wir gehen eben nicht dran ans föderale System. Soweit hat das Ereignis nicht gereicht, um dort wirklich ganz grundlegend Fragen aufzuwerfen. Sind diese Rahmenbedingungen, sind die Zugänge, die wir gewählt haben für die letzten Jahrzehnte, ist letztlich auch das demokratische Gemeinwesen eigentlich dem gewachsen, dem Druck, der sich da von verschiedenen Seiten her aufbaut. Dann reicht es eben nicht mehr zu sagen, ja, wir verbessern Koordination, Kommunikation und schaffen auch neue Einrichtungen, also regionale Bevölkerungsschutzzentren oder sowas alleine, sondern wir müssen immer auch noch gucken, wie baut sich das wirklich insgesamt in Richtung einer resilienteren Zukunft auf.
Ist das demokratische Gemeinwesen dazu schwerfällig, Herr Voss?
Es hat da natürlich erstmal eine ganz positive Seite. In Deutschland ist das soziale Engagement, auch das Vertrauen, sagen wir mal, in die Institution, in die auch das demokratische Gemeinwesen insgesamt weiterhin sehr hoch. Insofern haben wir da erstmal einen Pfund, mit dem wir was anfangen können. Und auf der anderen Seite, das demokratische Gemeinwesen ist halt auch ein bisschen in seine Jahre gekommen. Ja, 70, 75, 78 Jahre nach dem Weltkrieg müssen wir darüber nachdenken, ob wir uns eigentlich manche Formen in der demokratischen Architektur so weiter leisten können, weil wir dringenderen Handlungsbedarf haben, also Prozesse beschleunigen müssen. Wie viel Partizipation geht eigentlich überhaupt noch irgendwo überall? Auf der anderen Seite umgekehrt aber auch, wo haben wir noch Legitimationsdefizite, weil wir gerade eben nicht transparent sind, weil wir nicht das Vertrauen eigentlich auch wirklich wertschätzen, was uns die Gesellschaft in die Institution reingibt. Also ich sehe da durchaus einen Modernisierungsbedarf allenthalben, der letztlich auch auf unsere Resilienz als solche wirkt.
Frau Weigand, wie sehen Sie das? Ist das demokratische Gemeinwesen, so wie es jetzt dasteht, zu schwerfällig, um auf Katastrophen, auf sich eine sich transformierende Gesellschaft angemessen schnell genug reagieren zu können?
Wenn etwas schnell passieren muss, dann ist es manchmal ganz erstaunlich, wie schnell auf einmal unsere etwas vielleicht behäbige Art der Demokratie, wie schnell die auf einmal werden kann. So ein Beispiel sind die Änderungen des Baugesetzbuches. Direkt nach der Katastrophe, ich glaube noch im September 21, wurden Möglichkeiten ins Baugesetzbuch aufgenommen, dass wir Provisorien außerhalb der Ortschaften errichten können, um die Menschen unterzubringen. Wir hatten ja bald 40.000 Binnenflüchtlinge, also Menschen, die kein Zuhause mehr hatten, die irgendwo unterkommen müssen über den Winter, wo wir auch Schulen wieder aufbauen konnten. Wir haben zerstörte Schulen, wir haben ganze Schulen in Containern. Und das wurde ganz schnell gemacht. Jetzt hat es diesen Sommer noch mal eine Novelle im Baugesetzbuch gegeben mit einem, ich nenne das immer salopp, Katastrophenparagraphen, worum es eigentlich darum geht, nach einer entsprechenden Katastrophe möglichst schnell wieder Bausubstanz aufbauen zu können und außerhalb dieser langwierigen Planungsprozesse eine Beschleunigung zu bekommen, auch neue Baugebiete wieder leichter ausweisen zu können, um eben aus diesen besonders gefährdeten Bereichen auch wirklich rausgehen zu können, um diese Alternativen zu haben. Und auch das ging. Der zweite Teil ein wenig langsamer, aber auch das ging. Also das eine oder andere funktioniert. Ich glaube, was ganz schwierig ist, zum einen in der akuten Lage, eine Katastrophe ist weder demokratisch noch föderal. Manchmal muss es dann ganz schnell passieren und sehr deutlich passieren und über Grenzen hinweg. Und da tun wir uns ganz schwer, über Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Das ist das eine. Und das zweite, was, glaube ich, im Moment ganz schwierig ist.
Und wir reden von Landesgrenzen, also ja, Bundesländer.
Die Landesgrenzen, ich sage das immer mit dem Augenzwinkern, wir sind ja hier gelegen, das Ahrtal liegt direkt an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Wir sind mit Augenzwinkern Zonenrandgebiet. Wir merken das, dass die Landesgrenzen oft eigentlich ein größeres Hemmnis sind als irgendwo anders die Bundesgrenzen. Das kann man sich kaum vorstellen, mit ein bisschen Humor, das ist aber oft so. Und auf einem ganz kleinen Dienstweg klappt das Zusammenarbeiten mit NRW-Kommunen deutlich leichter, als wenn wir dann entsprechend über die Länder, über die Staatskanzleien gehen müssten. Das ist ein Teil. Ich glaube, was wichtig ist, die Themen, die wir anzugehen haben, die sind für viele Menschen existenziell, aber zumindest substanziell, verändern sie den Alltag, verändern sie das gewohnte Leben, bringen Menschen aus einer Komfortzone raus, bringen auch Verunsicherung. Und im Moment sind sowohl Politik als auch Medien nicht unbedingt dafür bekannt, die Komplexität, die hinter solchen Themen steht, wirklich darzustellen. Es gibt wenig Schwarz-Weiß, es gibt ganz viele Graustufen und es ist wie sonst im Leben auch. Wenn ich ein kompliziertes Thema habe, ich habe ein paar Zahlen, aber die werden erst belastbar durch Interpretationen. Das heißt, das, was gut erscheint, bringt auch immer noch eine Einschränkung mit sich oder etwas, was vielleicht nicht so gut ist. Und ich muss immer abwägen. Und das heißt, wenn ich mit bestimmten Erfahrungen und bestimmten Informationen eine Abwägung so treffe, dass ich sage, das finde ich gut, ich kaufe mir diesen kleinen Nachteil mit ein, dann würden andere das vielleicht anders beurteilen. Und erst wenn ich hingehe und es wirklich mal transparenter darstelle, mal etwas auch mehr zulasse, dass Sachen komplex sind, dass es ein Abwägungsprozess ist mit Vorteilen und Nachteilen, die man durchaus unterschiedlich auslegen kann, dann nehmen wir die Menschen als Erwachsene wieder mit in der Politik. Und dann gibt es, glaube ich, auch Verständnis und dann versteht man auch, warum nachher eine demokratische Entscheidung, die mit einer Mehrheit getroffen worden ist, aber nie alle erreichen kann, dann nachher aber von allen mitgetragen werden kann. Und solange wir keine Fehlerkultur in den Medien haben und vielleicht auch nicht mehr diese etwas differenziertere Darstellungsweise bekommen, dann hängen wir irgendwann die Menschen ab, weil die sagen, das passt eigentlich weder mit meinem Erfahrungshorizont noch mit meiner Lebenssituation zusammen. Das ist nicht mehr meine Welt in der Entscheidung. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Teil des Problems. An der Stelle sind wir schnell genug oder sind wir nicht schnell genug?
Wir bemühen uns, die Komplexität der Lage immer darzustellen hier im Deutschlandfunk. Herr Voss, wir kommen langsam zum Ende in dieser Sendung. Gibt es Bedingungen, unter denen wir besser aus Katastrophen auch langfristig lernen?
Ich glaube, wir müssen tatsächlich, wie Frau Weigand gerade sagte, auf den soziokulturellen Unterbau der Gesellschaft mehr Acht geben. Wir müssen da sehen, der Staats- und Verwaltungsrechtler Ernst Wolfgang Bockenförde sagte mal, wir zehren sozusagen von Grundlagen, die nicht so sichtbar sind in unserem Handeln. Also das Formale funktioniert nur, weil es informell funktioniert, weil Leute miteinander zusammenarbeiten wollen, weil sie einander vertrauen wollen. Das ist die Bedingung letztlich all des geregelten Handelns. Darauf müssen wir, glaube ich, mehr Acht geben. Wenn wir das tun, dann wird darüber auch eine Art Lernkörper erwachsen. Ja, dann werden alle auch gemeinsam darauf achten, dass sie die Dinge beim nächsten Mal besser hinkriegen oder dass sie eben die Fehlerkultur, die gerade angesprochen wurde, dass sie kritisch, selbstreflexiv damit umgehen, dass sie selber etwas falsch gemacht haben, dass man offen darüber sprechen kann und alles das. Wenn wir das alles stärker in den Blick nehmen und uns nicht verlieren in Sündenbocksuche, wenn wir da den Turnaround machen, dann, glaube ich, werden wir auch zukünftig gestärkter aus Krisen und Katastrophen hervorgehen und noch viel besser lernen.
Frau Weigand, was sagen Sie? Was sind für Sie die Bedingungen, unter denen wir als Gesellschaft besser aus Katastrophen lernen können?
In der Katastrophe gibt es einen Kardinalfehler, das ist nicht machen. Wenn man macht, kann man falsch machen, dann kann man Fehler machen. Das ist normal, das gehört mit dazu. Am besten, wenn es schlimme Fehler waren, muss man daraus massiv lernen, dass man die nicht nochmal macht. Aber nicht machen und damit auch nicht die Chance haben, etwas Richtiges zu machen in der Situation, ist, glaube ich, der größte Fehler. Also insofern braucht man wirklich eine Fehlertoleranz. Wenn man unter Zeitdruck und Druck machen muss, dann können Fehler passieren. Das ist normal, das gehört dazu. Und je besser das Werkzeug mit jeder Erfahrung geschärft wird, desto größer ist die Chance, vieles dann gut zu machen in der Situation und vieles Sinnvolles zu machen in der Situation. Der andere Aspekt ist auch immer wieder zu gucken, aus der Situation, was kann ich einerseits daraus ableiten, um zukünftig eine solche Situation zu vermeiden, aber auch, was ist die nächste Stufe, um drumherum als Gesellschaft dabei zu lernen. Klingt immer so fürchterlich abstrakt, ein Thema. Sie hatten es vorhin gesagt, Schutzlevel tatsächlich definieren. Wir können nicht alle schützen, haben wir keine Chance zu. Wir wissen auch gar nicht vor was allem, weil vieles, was noch passieren wird, übersteigt immer noch unsere Fantasie. Aber zu wissen, was wollen wir auf jeden Fall schützen? Wo ist unser Fokus drauf? Womit können wir andersrum auch leben? Das Lebensrisiko gehört so ein bisschen dazu. Und ein wichtiger Teil ist, glaube ich, wieder auch in unseren Schulunterricht, in die Curricula, diese Themen mit reinzunehmen. Was ist eine Katastrophe? Welche Mechanismen habe ich? Welche eigene Verantwortung habe ich da? Und vielleicht auch wieder den Bogen und den Schulterschluss zu schließen. Wir haben diese wunderbare Solidarität erfahren dürfen. Wir haben Hilfe von Menschen aus aller Herren Länder, aus allen Richtungen, aus allen Professionen, Freiwilligen aller Altersstufen, aller Hintergründe bekommen. Das war ganz, ganz wunderbar. Ganz vieles in der Gesellschaft funktioniert noch. Und andersrum sehen wir oft in der öffentlichen Diskussion eine Radikalisierung. Und wenn wir uns wieder klar machen, die Menschen und der Zusammenhalt der Menschen ist die Stütze in der Gesellschaft, dann haben wir die Chance, wenn wir das weiter ausbauen und unterstützen, durch viele Situationen, die uns überraschen werden, durchzukommen. Und ich glaube, dieses bürgerschaftliche Engagement im positivsten Sinne, das ist die Bank, die wir haben.
Ja, ein hoffnungsvolles Ende unserer Streitkultur. Damit sind wir am Ende unserer Streitkultur nämlich angekommen. Lernen wir aus Katastrophen 2 Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Das war heute Thema unserer Sendung. Vielen Dank an meine Gesprächspartner, den Katastrophenforscher Martin Voss von der FU Berlin und Cornelia Weigand. Sie ist Landrätin des Kreises Ahrweiler. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch einen angenehmen Samstag.